angesagt. Und hier hatte ich so den Eindruck, so ein höfliches Du wäre ganz passend, oder? Wer nachher möchte, kann mich immer noch mit Herr Schuss anreden. Dann rede ich Sie auch mit Sie an. Ansonsten bleiben wir bei Andreas oder Andi. Dann weiß ich, wir bleiben einfach beim Du. Erst noch ein paar Worte zu mir vielleicht. Genau, ich war einige Jahre in einem Gemeinschaftsverband in der Nähe von Hanau tätig, bevor ich dann vor 8 Jahren zu Compassion gegangen bin. Und dort bin ich jetzt als Gemeindereferent kreuz und quer in Deutschland unterwegs. Letztes Wochenende war ich an der niederländischen Grenze zum ersten Mal bei Altreformierten. Die haben so einen Ursprung in den Niederlanden. Und letzten Sonntag war ich in Mannheim. Und gut, jetzt bin ich hier. So ungefähr sieht das bei mir sonntags und Wochenends aus. Zum Leidwesen schon mal meiner beiden Jungs. Die sind 6 und 8 Jahre. Und auch zum Leidwesen meiner Frau. Die hätte mich auch gerne schon mal sonntags da. Aber so ist es halt. Ich habe euch was mitgebracht, so ein kleines Pixie-Buch. Da ist das Thema dieses Gottesdienstes, nämlich Hoffnung, nochmal so in einigen biblischen Texten und Zitaten von tollen Leuten drin enthalten, sodass man sich das mit nach Hause nehmen kann und das Thema nochmal da, wenn man möchte, nochmal nachklingen lassen kann. Könnt ihr euch einfach mitnehmen, liegt da vorne am Infotisch. So, jetzt starte ich mit meiner Predigt. Ich lese mit meiner Frau zusammen ein Andachtsbuch. Wie das so ist, man startet da mit ganz viel Energie und dann haben wir auch ganz häufig und regelmäßig miteinander da ein Andachtsbuch gelesen, hat ein bisschen nachgelassen. Auf jeden Fall, in diesem Andachtsbuch gibt es insgesamt 81 Kapitel, aber insgesamt nur 3 Themen, nämlich immer wieder Glaube, Liebe und Hoffnung. Dann fängt es wieder von vorne an, Glaube, Liebe und Hoffnung. Liebe ist so das Höchste der Gefühle und Gott selbst ist die Liebe. Glaube ist ein Geschenk und Glaube kann Berge versetzen. Aber Hoffnung, ja, Hoffnung ist ganz eng irgendwie mit unserem Glauben verbunden, aber Hoffnung ist irgendwie viel abstrakter als jetzt Glaube oder Liebe, finde ich. Ist Hoffnung vielleicht so eine Art Containerbegriff, wo wir alles reinschmeißen, wo wir uns irgendwie eine Veränderung in der Zukunft wünschen? Oder ist Hoffnung so ein Mittelding zwischen Wünschen und Träumen vielleicht? Oder ist Hoffnung das, was irgendwie kurz vor der Verzweiflung kommt? Also wir stehen vielleicht in einem Fußballstadion und unsere Mannschaft liegt in der 90. Minute noch 2-1 zurück und man kann selber nicht eingreifen. Oder ist Hoffnung das, was wir bei manchen Menschen einfach vorfinden, die so eine ganz positive Einstellung auf das Leben haben? Also so hoffnungsvolle Menschen, bei denen dieses Glas immer halb voll ist, wenn es nicht sogar schon voll ist. Und bei anderen ist es immer halb leer. Oder ist Hoffnung das, was wir in den Notsituationen unseres Lebens, irgendwie aus unserem Lebensgebäude, so hervorgraben nach vorne, wenn irgendwie gar nichts mehr gibt. Wenn ein Bekannter oder jemand aus der Familie operiert wird und wir selber nicht mehr eingreifen können und nur noch hoffen können, dass die Ärzte alles richtig machen. Oder in Situationen, wo wir merken, unsere Versicherung, unser Geld, wir selber oder unsere Freunde, wir können uns jetzt nicht mehr helfen. In solchen Situationen packen wir vielleicht irgendwie die Hoffnung aus. Ja, ich glaube, von all dem, was ich so ein bisschen geschildert habe, ist von allem was dran. Denn gehofft wird ja in Situationen, die nicht optimal sind oder, um es auf Deutsch zu sagen, die Scheiße sind. Aber ich will Hoffnung mal ein bisschen mehr bildhafter beschreiben. Ich glaube, Hoffnung ist auch insbesondere der Motor unseres Handelns. Hoffnung treibt Menschen an und verleiht ihnen eine unglaubliche Energie. Und Hoffnung lässt Menschen manchmal Wege gehen, die sie sonst nicht gegangen wären. Also hätte zum Beispiel Kolumbus nicht die Hoffnung gehabt, auf dem Seeweg Indien zu erreichen. Gut, hat er nicht erreicht, aber ist ja mal egal. Aber hätte der diese Hoffnung nicht gehabt, der wäre doch mit seinen 3 Booten nicht losgeschippert. Oder Nehemia, hätte der nicht Hoffnung gehabt, dass diese zerstörte Stadt Jerusalem wieder zum Leben erblühen kann? Der hätte doch nicht angefangen, da die Stadtmauer wieder aufzubauen. Oder die Jünger, die 12, die hätten doch niemals ihre Arbeit, ihre Familie, ihr gesamtes bisheriges Leben zurückgelassen, wenn die nicht die Hoffnung gehabt hätten, dass dieser Typ aus Nazareth zumindest irgendwie für sie wertvoll, im besten Falle sogar der Messias ist. Also Hoffnung, glaube ich, macht uns kraftvoll und mutig und lässt uns neue Wege gehen. Aber Hoffnungslosigkeit macht uns manchmal schwach, kraftlos und lässt uns irgendwie verkrampfen. Was ich euch jetzt erzähle, ist eigentlich ein Fall für den Tierschutz, aber im 20. Jahrhundert hat man das noch so gemacht, was der Rudolf Bilz da, ein Verhaltensforscher aus Mainz, da so gemacht hat mit Ratten. Der hat nämlich ein großes Gefäß genommen und das zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Darin hat er so Wanderratten geschmissen. Und die sind da auch wie wild drin rumgepaddelt und haben dann versucht, rauszuklettern. Und an diesen glatten Rändern sind die immer wieder runtergerutscht, ins Wasser hinein. Ratten sind da eigentlich ganz passable Schwimmer, aber die versuchten halt eben immer wieder da hochzuklettern und sind immer wieder reingerutscht. Und nach einer Viertelstunde, nach und nach, sind die alle verendet. Am nächsten Tag hatte Rudolf Bilz wieder so ein Gefäß mit Wasser gefüllt zur Hälfte und da Ratten reingetan. Die Ratten sind da wieder drin rumgepaddelt und haben wieder versucht, da rauszuklettern. Aber so nach 8 Minuten hat er einen Stock da reingehalten, an dem sind die Ratten dann rausgeklettert. Dann hat er die 3 Stunden ausruhen lassen und dann hat er sie wieder da reingeschmissen. Die Ratten sind wieder da drin rumgepaddelt, aber diesmal ganz gemächlich. Und die haben es bis zu 320 Mal länger ausgehalten. Die haben nämlich bis zu 80 Stunden geschafft, dort in diesem Wassergefäß drin rumzuschwimmen. Weil man ihnen etwas ganz Mächtiges gegeben hatte, nämlich Hoffnung. Hoffnung, dass irgendwann dieser Stock, dieser Stab kommt, an dem sie da rausgehen können. Und genau das ist Hoffnung, nämlich auch die Kraft zu haben, etwas Schweres auszuhalten, was man gerade nicht verändern kann. Hoffnung stärkt unsere Widerstandskraft für die Gegenwart. Und in der Bibel, im Alten Testament, trägt das Wort Hoffen genau diese Bedeutung. Im Alten Testament hat das Wort Hoffen die Bedeutung des Ausharrens, des geduldigen oder manchmal auch ungeduldigen Wartens. Also Hoffen ist gleich Ausharren und Warten. Jetzt. Paulus, der hat mal über Abraham gesagt, Abraham hat gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt, damit er ein Vater vieler Nationen würde. Nach dem, was gesagt ist, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Wir haben da 2 Arten von Hoffnung hier, die Paulus erwähnt. Denn trotz der Tatsache, dass seine Fortpflanzungsfähigkeit und die seiner Frau erloschen ist, das ist die natürliche Hoffnung, glaubte Abraham den Worten Gottes, die ihm einen Sohn verheißen hat. Also entgegen aller natürlichen Hoffnung glaubte Gott in der Hoffnung auf die Verheißung Gottes hin. Also die natürliche Hoffnung wäre, also man hätte am nächsten Tag irgendwie eine Mathearbeit. Man wäre aber total schlecht in Mathe und hätte auch überhaupt nicht gelernt. Und jetzt hofft man, dass man ohne Lernen eine 1 schreiben wird. Das wäre die natürliche Hoffnung. Und eine Hoffnung, die darüber hinausgeht, die würde den Gottfaktor mit ins Spiel bringen. Und gegen die natürliche, also die Hoffnung ist wirklich gegen Null gehen, dass man dann eine 1 schreibt, hofft man, dass man trotzdem eine 1 schreibt, wenn man Gott auf seiner Seite hat. Und diese Hoffnung, diese sage ich mal, übernatürliche, göttliche Hoffnung, die braucht eine Basis, damit man die tatsächlich auch als Faktor im Leben mit einbeziehen kann. Und das ist Gottes Treue, dass er zu seinen Verheißungen steht, dass er zu dem steht, was er gesagt hat. Das Volk Israel erfuhr in seiner Geschichte immer wieder von Gott Verheißungen, Versprechen, die er ihnen zugesagt hat. Und die erste war ja, ihr liebe Sportfreunde, ich führe euch aus Ägypten raus, ihr die versklavt seid, in ein Land, was ganz toll ist. Die Bibel nennt das ein Land, wo Milch und Honig fließt. Heute musste man sagen, wo Netflix ist und wo es uns einfach gut geht. Ja, auf jeden Fall, die mussten ein bisschen warten, weil, naja, die paar Kilometer von Ägypten nach Kanaan, dem heutigen Israel, ja, auch mit einem Volk, ja, wenn man gedrödelt hat, in 2 Monaten hätte man das geschafft. Aber dafür braucht man keine 40 Jahre, wie sie gebraucht haben. Also manchmal braucht es etwas Geduld, bis Gott seine Verheißungen erfüllt. Aber er erfüllt sie. Also die Hoffnung, die uns in der Bibel entgegenkommt, ist kein abstraktes Prinzip oder eine Methode nach dem Sinne irgendwie die Kraft des positiven Denkens, obwohl das total gut ist. Ich will das nicht schlecht machen. Aber die biblische Hoffnung geht darüber hinaus. Und ich bin der festen Überzeugung, erst wenn ich meine Hoffnung im Glauben an Gott gründen kann, ist diese Hoffnung mehr als eine ganz natürliche Hoffnung. Wenn wir weiter in der Bibel gucken, dann treffen wir irgendwann im Neuen Testament Jesus. Über den schreibt Matthäus, er ist die Hoffnung der Welt. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Er ist sozusagen das Licht am Ende des Tunnels. Warum? Weil durch Jesus eine Tür in eine ganz neue Zukunft geöffnet wurde. Im Alten Testament waren sich die Gläubigen noch gar nicht so einig und sicher, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Da haben die noch drum geschritten, die Pharisäer und die Sadduzäer und so. Aber durch Jesus wurde auf einmal diese Tür ganz neu geöffnet. Weil normalerweise ist der Kreislauf ja so. Wir werden geboren, wir leben, wir sterben. Aber dann kam Jesus. Das Grab war auf einmal leer. Und Jesus wurde von Menschen getroffen. Er ist also wieder lebendig geworden. Und deshalb ist das Kreuz, was ja eigentlich Symbol ist für ein Folterinstrument, heute etwas ganz anderes. Wir hängen ja Kreuze nicht auf, weil wir sagen, oh, Folterinstrumente sind total toll. Also da müssen wir unbedingt eins in unserem Gemeindehaus haben. Nee, das machen wir ja, weil wir davon ausgehen, das ist das Symbol der Hoffnung, dass es nämlich ein Leben nach dem eigentlichen Leben gibt. Paulus bringt all das, was wir über Hoffnung, und da gibt es noch viel mehr zu nennen, in der Bibel lesen können, in Römer 15, Vers 13 ganz galant auf den Punkt, wenn er sagt, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich das all so wahrnehme, dann kann ich nur sagen, ein Glaube ohne Hoffnung ist wie Regen ohne Wasser. Denn unser Gott ist der Gott der Hoffnung und nicht der Gott der Hoffnungslosigkeit. So. Jetzt sind das ja alles theologisch-biblisch schöne Sätze, nicht wahr? Aber mal unter uns, also zumindest mein Glaubensalltag sieht da viel nüchterner aus. Der ist nicht so mit Hoffnung aufgepumpt, wie das, was ich jetzt gerade hier gemacht habe. Ich habe oft ein zu wenig an Hoffnung und ein Defizit an Zuversicht. Und vielleicht kennt ihr das auch. Da kommt auf einmal im Leben ein größeres oder vielleicht auch nur ein mittleres Problem. Und meist haben die Probleme, dass er so an sich, die kommen ganz überraschend. Das kann man nicht planen, die kommen. Und ich lasse mich dann total gerne von diesem Problem so richtig einschüchtern. Und dann ist bei mir das berühmte Glas nicht nur halb voll, nee, das neigt dazu, leer zu sein. Ich stecke dann ganz gerne den Kopf in den Sand. Doch ich glaube, gerade da beginnt ein Durchbruch, wenn wir uns weigern, uns von der Größe eines Problems beeindrucken zu lassen. Und ich finde, das zeigt eindrucksvoll die Geschichte aus 2. Könige 4, die Manuel eben vorgelesen hat. So, wärt ihr nicht so bibelkundig und hätte Manuel nicht gesagt, dass es aus 2. Könige wäre, hättet ihr auch bestimmt gedacht, eine nette Geschichte aus dem Märchenbuch der Gebrüder Grimm. Oder? Die ist ja so ähnlich. Auf jeden Fall, bei dieser Frau türmt sich wirklich ein riesiges Problem auf. Also ist es genug, dass der Ehepartner gestorben ist? Nee, der droht direkt Überlebenskampf. Wird nicht beschrieben, warum, aber auf jeden Fall, die haben sich irgendwie verschuldet. So, jetzt haben die nicht eine Bank wie wir heute, mit der man vielleicht reden kann, ein bisschen weniger, aber das Ganze ein bisschen strecken oder so, vielleicht mal eine Zeit aussetzen, bis finanziell sich das Ganze wieder ein bisschen entspannt hat. Nee, die hatten eine Bank, ein Gläubiger, das war ein harter Hund, der wollte direkt die Kohle sehen. Und er war auch noch klug dazu, der hatte eine ganz tolle Idee. Weißt du was, Frau? Wie wäre es, wenn du da meine Kinder verkaufst, als Sklaven? Also da droht direkt auch die Schuldknechtschaft der beiden Söhne. Also der Zeitpunkt des, wir schaffen das, ist bei dieser Frau wirklich bei weitem überschritten. Vielleicht denkt ihr, ah gut, das sind Probleme zu biblischen Zeiten, die gibt es heute nicht mehr. Doch in abgewandelter Form gibt es die heute auch noch. Millionenfach. Insbesondere sind es tatsächlich alleinerziehende Frauen. Ob hier in Deutschland oder weltweit, die gefangen sind im Teufelskreis der Armut und vor denen sich täglich ähnliche Probleme auftürmen. Doch unsere Witwe aus 2. Könige 4, die hat sich nicht von der Größe des Problems beeindrucken lassen. Die hat Hoffnung. Und sie wendet sich mutig über den Propheten Elisa an Gott. Die Propheten und manchmal auch Prophetinnen damals waren bekannt als besondere Männer und Frauen, die besonderen Draht zu Gott hatten. Und so wendet sie sich über Elisa eigentlich direkt an Gott. Sie hält Ausschau nach Gottes Hilfe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal macht. Ihr verabredet euch vielleicht mit einer Freund oder Freundin irgendwie zum Kino oder mit einem Ehepaar zum Abendessen oder was ihr sonst so als Verabredung irgendwie macht. Oder zum Fußballspiel. Auf jeden Fall, ihr seid irgendwie 10 Minuten vor der Zeit da. Habt schnell einen Parkplatz gefunden oder so. Auf jeden Fall steht ihr da und schaut links oder rechts, ob die Person, mit der ihr euch verabredet habt, ob die nicht irgendwie auftaucht. Zwischendurch guckt ihr an euer Smartphone, beantwortet ein paar WhatsApps. Aber dann guckt ihr wieder links oder rechts, ob die Person nicht auftaucht, mit der ihr euch verabredet habt. Und ich dachte mir, wenn wir schon aufgrund der Zusage von Menschen so erwartungsvoll sind, dann könnten wir das doch eigentlich erst recht aufgrund der Zusagen Gottes, oder? Denn in der Bibel haben wir doch ganz viele Zusagen, wo Gott uns sagt, er führt uns durchs finstere Tal wieder auf eine grüne Wiese, dass er uns durch die dunklen Zeiten unseres Lebens hindurchführen will und dass er sich auf die Seite derer stellt, denen es schlecht geht, die irgendwie das Leben böse mitgespielt hat, die unter die Räder gekommen sind. Und deswegen die Frage an euch: Hältst du danach Ausschau in den Problemsituationen deines Lebens, ob Gott auftaucht? Hältst du danach Ausschau, ob Gott auftaucht? Für mich ist genau das ein ganz wichtiger Glaubensschritt, den ich immer wieder neu lernen muss. Wie ich meine Hoffnung aufrechterhalten kann und wirklich danach ausschaue, ob Gott nicht helfend auftaucht. Meine Frau sagt mir das immer wieder, Mensch, Andi, steck doch deinen Kopf nicht in den Sand. Wende dich doch mal vertrauensvoll an Gott. Und die Witwe ist deswegen ein Vorbild für mich. wirklich, weil die hat darauf vertraut, dass Gott auftaucht und helfen kann. Und zu Recht hat sie auf Gott vertraut, denn Gott hat Ressourcen, die die unseren ja bei weitem übersteigen. Von Gott geht eine Kraft aus, die wir selber nicht haben. Gott kann uns zum Beispiel Menschen über den Weg schicken, ein gutes Bibelwort geben oder für einen frapprierenden Gedanken sorgen. Und manchmal macht er wirklich was Überraschendes. Mal unter uns. Was ist denn das für eine bescheuerte Idee von dem Propheten Elisa? Stellt euch vor, ihr wärt die Witwe und ihr hättet jetzt gesagt bekommen, geh mal in deine Nachbarschaft zu Freunden, Bekannten, Verwandten und sammelt mal alle Gefäße ein. Eimer, Vasen, sonst was. Könnt doch davon aussehen, dass ihr gefragt worden seid von euren Nachbarn, ja, was hast du denn mit den vielen Eimern vor? Oh, Gott hat mir gesagt. So, die Witwe ist also mutig und macht das und zieht das Ding durch. Sammelt so viele Gefäße ein, wie es irgend geht. Und dann geht's ja weiter. Also, denn was passiert denn, wenn man ein Gefäß hat mit einer Flüssigkeit? Bei der Witwe ist es ein Öl, was sie noch übrig hat, und ein leeres Gefäß. Also ich gieße dieses, wo die Flüssigkeit drin ist, in das leere Gefäß. Dann wird das ehemals volle leer und das leere wird voll. So, und das kann ich stundenlang machen. Gut, irgendwann werde ich müde, irgendwann kleckere ich vielleicht, dann wird es weniger. Aber physikalisch gesehen, mehr wird da nicht drin sein. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte deutsche Theologe, der sagte mal, nicht unserer Hoffnung werden wir uns einstmals zu schämen haben, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut. Nicht unserer Hoffnung werden wir uns einstmals zu schämen haben, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut. Als ich den Satz zum ersten Mal gelesen hatte, dachte ich, oh, den scheint er wie Menschen wie mich gesagt zu haben. Aber die Witwe, die hat Gott etwas zugetraut. Und das Tolle an dieser märchenhaft anmutenden Geschichte ist, Gott hat sich nicht lumpen lassen. Er hat nicht nur genug gegeben, dass sie ihre Schulden bezahlen kann. Nee, Gott hatte die Spendierhosen an. Die hat genug, dass die Witwe und ihre Kinder genug zum Leben haben. So ist unser Gott. Vielleicht machen manche von euch oder ganz aktuell oder vielleicht auch schon länger eine schwere Zeit durch. Vielleicht habt ihr im Beruf, in der Ehe oder auch finanziell zu kämpfen, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr Probleme mit der Gesundheit, euren Kindern oder ihr seid emotional, vielleicht auch geistlich angegriffen. Aber wenn in deinem Leben nur noch ein Krug Öl übrig ist, dann bitte ich dich, gib die Hoffnung nicht auf, um Gottes Willen. Denn eine in Gott verankerte Hoffnung ist wie ein Licht, was in einen dunklen Raum angezündet wird. Durch den Glauben können wir darauf vertrauen, dass, egal wie die Umstände aussehen, ja, und ich glaube, es gibt auch Situationen im Leben, wo wir das Gefühl haben, Gott schweigt, dass er die Fäden in der Hand hält. Und das zeigt eindrücklich die Geschichte von Grace. Grace ist eine junge Frau, die nur mit einem funktionstüchtigen, voll ausgebildeten Arm geboren wurde. Und zwar in Ruanda. Als sie dort geboren wurde, dachte die Verwandtschaft von Grace, das ist ein Fluch, das kann nicht sein, das bringt Unglück über uns, dann stirbt unser Vieh. Und deswegen haben sie den Druck auf Grace Mutter und Grace Vater stark aufgebaut, weil sie wollten, dass Grace nicht mehr unter ihnen ist. Kurze Zeit nach der Geburt aber stirbt Grace Vater und der Druck wird immer höher und die Verwandtschaft versucht nun auf die Mutter den Druck auszuüben, hier bitte still Grace ab, so dass sie am Ende stirbt. Die Mutter liebt natürlich ihr Kind und hält diesen Druck nicht stand und so flieht sie von Uganda über die Grenze nach Ruanda zur Verwandtschaft. Die denken aber ganz ähnlich. Aber in diesem Ort gibt es eine Ortsvorsteherin, die heißt Betty. Betty ist Witwe, hat aber selber 8 Kinder. Und als 9. Kind nimmt sie jetzt noch Grace auf, weil sie die Not dieser kleinen Familie sieht und denkt, okay, wenn ich die jetzt bei mir aufnehme, dann nehme ich den Druck von der Mutter, weil ich bin hier die Ortsvorsteherin, ich habe hier ein bisschen was zu sagen. In diesem Ort gibt es eine Gemeinde, die hat ein Kinderzentrum und dort nimmt sie jetzt, die kümmert sich um Kinder aus armen Familien und dort gibt sie nicht ihre eigenen Kinder hin, weil Betty selber nicht sonderlich reich ist, sondern sie gibt dort Grace hin, weil sie weiß, okay, Grace braucht dringend Unterstützung. Und diese Gemeinde sorgt nicht nur dafür, für die medizinische Versorgung und die notwendigen OPs immer mal wieder, dass Grace gesund aufwachsen kann, sondern das Wichtigste, was sie Grace geben, ist, dass sie ihr Mut machen und sagen, Grace, Gott hat dich besonders geschaffen und er hat eine besondere Geschichte mit dir vor. Grace ist heute eine junge Frau, die einen Traum hat. Sie möchte eine TV-Show in Uganda starten, um Menschen zu ermutigen, an sich selbst und an Gott zu glauben. Weil das Motto von Grace ist, mit Gott sind alle Dinge möglich. Die Gemeinde vor Ort war für Grace ein Ort der Hoffnung. Die Christen dort haben ihren Ölkrug so weit gefüllt, dass er heute sogar überläuft. Dass sie das, was sie erfahren hat an Hoffnung, an Glauben, dass sie das an andere weitergeben will. Und ich bin davon überzeugt, dass sich gerade dann Hoffnung ausbreitet, wenn möglichst viele Christen aus genau dieser Hoffnung, die uns in der Bibel entgegenkommt, wenn wir aus dieser Hoffnung heraus leben. Und ich bin auch überzeugt davon, Gott hat uns Hoffnung nicht nur gegeben, dass wir irgendwie die Wirklichkeit ertragen und die Probleme unseres Lebens. Ich bin davon überzeugt, dass er uns Hoffnung gegeben hat und ins Herz gelegt hat, dass sie uns zutiefst verändert und dass durch uns dann die Wirklichkeit um uns herum verändert wird. Denn Hoffnung sagt, Gott schafft das und wir packen mit an. Und weil Gott unsere Hoffnung ist, können wir selber zu Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträgern werden. Vielleicht denken Sie, wie soll ich gerade in meiner Situation Hoffnungsträger oder Hoffnungsträgerin sein? Ich habe selber mit meinen Problemen zu kämpfen. Aber wenn ich in die Bibel gucke, dann nehme ich wahr, dass Gott das Öl, welches wir ausschenken, dass er das immer wieder neu nachfüllt, sodass unser Krug, den wir zum Leben brauchen, dass der immer ausreichend gefüllt ist. Denn ganz ehrlich, wenn wir Nachrichten gucken, in unseren Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis oder wo auch immer hin, dann braucht unsere Welt ganz dringend Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger. Und das ist das, was wir in unsere Umgebung hineintragen können. Eine Hoffnung, die über unsere eigene Kraft hinausgeht. Und das können wir auch zu Menschen sagen, die in Armut leben. Ihnen können wir sagen, hier, ich sehe deine Not, ich bete für dich und ich helfe dir. Und so können wir dazu beitragen, in vielen kleinen Schritten, dass Krüge im Leben von Menschen vor Ort und weltweit wieder ganz neu gefüllt werden. So dass am Ende im Leben dieser Menschen bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Amen. Wir singen noch gemeinsam ein Lied. Welches warst du noch?